Hallo, hier ist Bibletunes mit einer Staffel zum Thema Gebet mitten im Alltag von Rainer Harter aus dem Gebetshaus Freiburg.
Teil 2: Die Motivation zum Gebet. Gibt es eine Motivation für Gebet, die selbst dann wirkt, wenn beispielsweise dein Glaube sich furchtbar trocken anfühlt, wenn du müde bist oder wenn du gerade leidest? Darum geht es heute in dieser kurzen Serie. Im Gebetshaus verbringe ich viel Zeit im Gebet. Ich leite Gebetsstunden, bin Teil von Gebetsteams oder bin im Gebetsraum, um in der Stille zu beten. Die meisten Gebetsstunden sind fest im Ablauf meiner Tage verankert, was eine Hilfe für mich ist. Aber ich brauche vor allem starke Motivationsgründe, auf die ich immer zurückgreifen kann. Die sehen so aus. Ich will meine Gebetszeiten nicht bloß überleben. Ich will sie erleben. Ich will Gott nicht zutexten, sondern ihm begegnen. Wenn ich schon bete, dann will ich auch das Gefühl haben, keine Zeit zu verschwenden. Ich will mich nicht langweilen, sondern die Zeit nutzen. Wenn beten, dann richtig. Mein erster Motivationsgrund. Zweitens, es tut mir gut, mir in Erinnerung zu rufen, wem ich da eigentlich begegne. Damit kann ich bewusst Faszination für Gott in mir wecken. Ein anderes Wort für Faszination zeigt, warum sie eine große Motivation für das Gebet ist. Statt zu sagen, ich bin fasziniert von, kann man auch sagen, ich bin total hingerissen. Und wenn wir von Gott hingerissen sind, dann zieht uns eine gewaltige Kraft zu ihm. Im Augenblick bin ich fasziniert von den ersten hochauflösenden Bildern des neuen Weltraumteleskops James Webb. Hast du die gesehen? Wenn ich sie sehe, denke ich, Mann, im Gebet begegne ich dem, der diese unglaublichen Dinge geschaffen hat und zusammenhält. Die dritte Motivation möchte ich mit dem Wort Transformation beschreiben. Wer betet, der transformiert mit Gott zusammen nicht nur äußere Dinge, sondern wird auch selbst transformiert, also verändert. Zu meinem Gebetsalltag gehört auch das kontemplative Gebet. Das Wissen darüber, was während dieser Zeiten geschieht, motiviert mich ungemein. Kontemplation stammt vom lateinischen Wort contemplare ab und bedeutet so viel wie aufschauen. Es geht also bei dieser Gebetsform nicht um viele Worte, sondern vor allem um den inneren Blick auf Gott. Christliche Kontemplation vergleiche ich mit dem Besuch eines Solariums. Ich war in meinem Leben nur zweimal dort, aber das hat gereicht, um zu mir zu predigen. Man legt sich auf eine unbequeme Kunststoffbank, klappt einen körperlangen Deckel zu und fühlt sich wie ein Würstchen im Grill. Dann geht ein spezielles Licht an und die Uhr tickt. Nach 10 Minuten steigt man aus und etwas Geheimnisvolles ist geschehen. Man ist sichtbar verändert und hat selbst nichts dazu getan. In 2. Korinther 3,18 wird dieses Geheimnis beschrieben. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, also kontemplieren, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Transformation oder das himmlische Solarium im Schauen auf Gott. Das stille Gebet ist ein Ort der Veränderung in das Bild Jesu, ohne Anstrengung. Weil ich Jesus ähnlicher werden will, schätze ich die Kontemplation. Weil ich weiß, was da passiert, motiviert es mich zu beten. Viertens, Motivation Nummer 4 trägt den Namen Nächstenliebe. Darüber spricht die Bibel viel. Wir sollen Menschen sein, die ihre Mitmenschen lieben und ihnen dienen. Wenn wir unsere Augen vor der Not und dem Leiden anderer verschließen, machen wir uns etwas vor. Eine Möglichkeit, Nächstenliebe zu üben, ist das Gebet für Menschen in Not. Einer trage des anderen Lasten, heißt es, und so will ich die Lasten anderer vor Gott tragen und ihn um Entlastung bitten. Deshalb bete ich jeden Tag für Menschen, die ganz aktuell Gottes Eingreifen brauchen. Ich will sie nicht alleine lassen. Andere beten für mich und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn sie das nicht tun würden. Meine fünfte Motivation heißt Gebetserhörungen. Nicht nur meine eigenen, sondern auch die anderer Beter. Immer wieder beschäftige ich mich mit geistlichen Erweckungen, die in der Kirchengeschichte geschehen sind. Sie ermutigen mich, selbst am Ball des Gebets für Erweckung zu bleiben. Bei meinen Recherchen fiel mir auf, dass es noch nie eine Erweckung gegeben hat, der nicht intensives Gebet vorausgegangen wäre. So sagte Charles Finney, einer der Leiter in der großen zweiten Erweckung im 19. Jahrhundert in den USA, einmal: Das Gebet ist ein Glied der Ursachenkette, die zu einer Erweckung führt. Und es ist ebenso wichtig wie die Verkündigung der Wahrheit. Das ist eine krasse Aussage, aber scheinbar hat er es so erlebt. Gebet ist genauso wichtig für Erweckung wie die Verkündigung. Und Dwight L. Moody, ebenfalls ein Erweckungsprediger aus derselben Zeit, sagte: Jede große Bewegung, die Gott schenkte, kann auf eine Person auf ihren Knien zurückgeführt werden. Ohne Gebet gibt es keinen geistlichen Aufbruch, weder in mir noch um mich herum. Das motiviert mich zu beten. Im Vorfeld der großen Erweckung auf der Isle of Lewis beteten im Vorfeld nur zwei alte Damen für Erweckung, aber sie taten es leidenschaftlich und waren bereit, den Preis zu zahlen. 1949 kam die Erweckung dann tatsächlich und dauerte 3 verändernde Jahre lang. Duncan Campbell, damals ein Prediger, der nach Beginn der Erweckung zur geistlichen Unterstützung hinzugerufen wurde, sagte zu den Ursachen Folgendes: Ich bin mir sicher, dass es Sie interessiert zu erfahren, wie dieses gnadenvolle Wirken 1949 begonnen hat. 2 alte Frauen, die eine 84, die andere 82, eine von beiden blind wie ein Stein, spürten eine große Last. Damals besuchte keine einzige Person, die jung war, den Gottesdienst. Die beiden machten es sich zur Aufgabe, zu beten. Sie beteten dienstags von 22 Uhr und blieben bis 3 oder 4 Uhr morgens auf ihren Knien. 2 alte Frauen in einem einfachen Cottage. Bis heute sind die Nachwirkungen auf Lewis spürbar. Die Beschäftigung mit historischen Erweckungen kann eine inspirierende Motivation für dein Gebetsleben sein. Vielleicht ist es gerade dein Gebet, das ein gewaltiges Wirken Gottes initiiert, weil du, wie die beiden alten Damen, nicht aufhörst zu beten. Die größte Motivation von allen aber ist die Liebe. Es gibt keine andere Kraft, die uns so bewegen könnte wie sie. Sie lässt uns Dinge tun und Herausforderungen bewältigen, die uns eigentlich unmöglich erscheinen. Der Liebende wird alles überwinden, was zwischen ihm und dem Geliebten stehen mag, sogar sich selbst und alle eigenen Ausreden, wenn es ums Gebet geht. Unser Gebetsleben ist stark davon abhängig, wie wichtig die Liebe für uns ist, von der das erste Gebot spricht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand, Matthäus 22. Wer betet, der liebt, hatte ich schon im ersten Teil gesagt. Oh, also doch ein Du sollst, denkst du jetzt vielleicht. Ich verstehe die Worte Du sollst an der Stelle nicht als Befehl, denn wer könnte schon auf Befehl hin lieben, sondern als einen Zuspruch. Ich bin jemand, zu dem Gott sagt, dass ich in der Lage bin, ihn zu lieben, mit allem, was ich bin. Gottes Ruf ins Gebet möchte ich deshalb so umschreiben. Er lädt uns mit dem Aufruf zum Gebet an einen schier unglaublich schönen Ort ein, nämlich mitten hinein in seine vollkommene Schönheit und Liebe. Wer betet, rennt mit offenen Armen in die Liebe hinein. Und das ist noch nicht alles. Wenn du betest, entspricht das sogar deinem Sein als Mensch. Denn wenn Gott wirklich Liebe ist und wir, wie es in 1. Mose 1 steht, nach seinem Bild geschaffen wurde, dann sind wir aus und für die Liebe geschaffen. Erinnere dich an die Kurzformel aus dem ersten Teil: Beten ist Lieben. Im Gebet kommst du deiner Bestimmung zu lieben nach. Denn erstens begegnest du im Gebet Gottes Liebe, zweitens schenkst du ihm deine Liebe in der Anbetung und drittens schenkst du anderen Menschen Liebe, wenn du für sie betest. Wer betet, der liebt und wer liebt, der betet. Vielleicht entdeckst du noch weitere Motivationsgründe für dein Gebetsleben. Denk doch einmal darüber nach. Ich finde die eben genannten hilfreich. Ich will Gebet nicht überleben, sondern Gott erleben. Ich will aus Faszination für Gott herausbeten. Ich will beten, weil ich Jesus so gerne ähnlicher werden möchte. Ich will daran denken, dass mein Nächster mein Gebet braucht. Ich stärke meine Motivation zu beten durch die Beschäftigung mit der Geschichte großer Erweckungen. Und ich mache mir bewusst, dass Gott mich so sehr liebt und es liebt, mit mir Gemeinschaft zu haben. Und es liebt, mit mir und mit dir diese Welt zu verändern. Ich wünsche mir für dich, dass du die Schönheit des Gebets entdeckst und zu einem Beter dieser Zeit wirst.